Moin, liebe Tatort Nordwesten-Fans, hier ein Hörtipp aus unserem NWZ-Podcast-Universum. Bei Volles Haus spreche ich, Julia Anders, mit meinen Gästen über alles, was Familien bewegt. Es geht um einen besseren Social-Media-Umgang von Eltern und Kindern oder wie eine queere Pastorin als Mutter und Ehefrau sich für mehr Offenheit einsetzt. Jetzt anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch, eure Julia.
Das Ereignis, über das wir heute sprechen, hat 23 Menschen das Leben gekostet. Und es hat nicht nur den Nordwesten verändert, sondern hat auch dazu beigetragen, eine Vision der gesamten Bundesrepublik zu beenden. Tatort diesmal: Laten im Emsland. In dieser Folge Tatort Nordwesten sprechen wir über das Transrapid-Unglück. Bei der verheerenden Tragödie kamen viele Menschen ums Leben. Mein Name ist Julian Reusch und heute beleuchten wir die Hintergründe dieses schicksalhaften Tages. Den Wunderzug Transrapid und die Auswirkungen, die bis heute spürbar sind. Bei mir zu Gast ist dafür Gerd Schade, Redakteur bei der Ems-Zeitung. Moin, Herr Schade.
Hallo, Herr Reusch, danke für die Einladung.
Sehr gern. Das Unglück, über das wir heute sprechen, geschah am 22. September 2006. Also der Jahrestag war jetzt erst vor kurzem. Erinnern Sie sich noch, wie Sie diesen Tag erlebt haben, was Sie da gemacht haben?
Die Erinnerung ist fest verankert, wie, glaube ich, bei allen Menschen im Emsland. Es ist kein schöner Vergleich, aber er hilft, glaube ich. Ich denke, dass jeder noch weiß, was er am 11. September 2001 gemacht hat, wo er gewesen ist, als die Anschläge auf das World Trade Center gewesen sind. Ähnlich geht es den Menschen im Emsland, die damals schon gelebt haben. Jeder, glaube ich, weiß noch, was er am 22. September 2006 gemacht hat, beziehungsweise wo er gewesen ist, als er von dem Unglück erfahren hat. Und mir ging das natürlich nicht anders.
Was haben Sie gemacht an dem Tag?
Ich hatte an dem Tag Dienst in der Redaktion in Papenburg, in der Lokalredaktion der Ems-Zeitung, zusammen mit meinen Kollegen. Wir sind so 4, 5 Kollegen gewesen damals und haben uns morgens zur Morgenkonferenz getroffen und im Grunde den Tag durchgeplant. Welche Themen wollen wir setzen? Was wird unser lokaler Aufmacher? Also im Grunde Alltagsgeschäft. Wer macht was? Wer besetzt welche Termine? Als eine Unfallmeldung hereinkam.
Darüber sprechen wir dann an späterer Stelle nochmal weiter, denn Sie haben nicht nur über das Unglück geschrieben, sondern auch einen extrem interessanten und informativen Podcast dazu gemacht. In dem 5-teiligen Doku-Podcast Transrapid vom Wunderwerk zur Tragödie steigen Sie nochmal richtig tief in die ganze Materie ein, sprechen mit Zeitzeugen und Verantwortlichen. Wir werden hier in unserer Folge den Tag als solches natürlich besprechen und auch weitere Infos geben. Doch für einen richtigen Deep Dive in dieses Thema lege ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast sehr, sehr ans Herz. Durch eine Podcast-Kooperation mit der NOZ ist uns nun auch möglich, auf allen Kanälen der NWZ diesen Podcast kostenlos anzubieten. Also einfach auf nwzonline.de/podcast klicken, in die NWZ-App oder auch im E-Paper der NWZ. Dafür gibt es sogar auch nochmal eine eigene App. Und den Link, wenn das euch alles zu viel war, findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wie haben Sie denn die Arbeit an dem Podcast damals mitgemacht?
Also für mich war das absolutes Neuland. Ich darf jetzt schon seit über 30 Jahren Lokalzeitung machen. Hab auf elektrischer Schreibmaschine und in der Dunkelkammer angefangen. Und da war vom Podcast noch nicht die Rede. Da hat sich natürlich viel verändert. Und ich durfte, wie gesagt, Neuland betreten. Bin unserem Haus sehr dankbar dafür, dass ich den Podcast machen durfte. Bin den Gesprächspartnern sehr dankbar. Vor allem aber habe ich ihn auch gemacht aus Respekt vor den Opfern, den Hinterbliebenen, den Überlebenden, den Einsatzkräften damals und allen auch, die sich heute für die Technologie, die Transrapid-Technologie beziehungsweise die Erinnerung daran einsetzen.
Da haben Sie schon mal das Stichwort gegeben, die ganze Technologie, das war ja wirklich was Außergewöhnliches. Was ist denn eigentlich ein Transrapid?
Technisch, wissenschaftlich werde ich es nicht erklären können. Ich versuche es ganz einfach zu machen. Die Erfindung stammt aus den 1930er Jahren von einem Ingenieur namens Hermann Kemper. Der gehörte zu einer Fleischwarenfirma in Nordrup im Landkreis Osnabrück. Der hat ein Elektrotechnikstudium absolviert, damals in Hannover, wenn ich das richtig weiß, und hat sich darüber Gedanken gemacht, wie der Zug- oder Bahnverkehr der Zukunft aussieht. Könnte. Und der entscheidendste Unterschied besteht darin, dass er praktisch eine Technologie entwickelt hat, wie ein Zug über Schienen gleiten kann ohne Räder. Gleiten ist nicht ganz richtig, aber Magnetschwebebahn, das Wort sagt es im Prinzip, es funktioniert mit Magnettechnik und es besteht kein direkter Kontakt zwischen Zug und Fahrweg, sondern ein minimaler Luftwiderstand, der jetzt unwissenschaftlich gesprochen durch Magneten auseinandergehalten wird und dadurch ohne Reibungsverlust von A nach B kommen kann.
Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also diese ganze Idee gab es in 1930er Jahren Und es hat dann, glaube ich, auch noch ein paar Jahrzehnte gedauert, bis es dann wirklich auch im Emsland ankam.
So ist es. Also das Patent, von das Hermann Kemper damals angemeldet hat, ist von 1933 oder 1934 und dann hat es ja noch locker über 30 Jahre gedauert, bis, sag ich mal, die damalige westdeutsche Bundesregierung den Transrapid für sich entdeckt hat und 1969 praktisch in die Entwicklung bzw. Unternehmen angesprochen hat, in die Entwicklung einzusteigen, was dann auch passiert ist. Es hat dann noch weitere 10 Jahre gedauert, bis der Transrapid erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Ist, das war in Hamburg auf der internationalen Verkehrsausstellung 1979. Jetzt war er immer noch nicht im Emsland. Es gab damals Überlegungen, wohl Teststrecken zu bauen im Raum München. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Entweder fehlte der Raum oder es war nicht wirklich dort gewollt. Im Emsland hingegen weites Land mit viel Platz, auch für eine Teststrecke, die ja bis heute da noch steht.
Genau, die wurde dann 1984 in Betrieb genommen. Sie haben es schon mal so ein bisschen angedeutet, weil eigentlich, ohne dem Emsland jetzt wirklich zu nahe treten zu wollen, denkt man jetzt nicht als erstes ans Emsland für so eine wirkliche Vision, eine ganz deutschen Vision. Wie kam es denn dann wirklich, dass es dann nach Laatten am Ende kam? Wie gesagt, München hat abgesagt, aber...
Ja, es hielt sich oder hält sich bis heute das geflügelte Wort, das Emsland war das Armenhaus der Republik. Das ist ein bisschen abgedroschen, aber es sagt eben doch wohl viel über die Region aus, wie sie, sag mal, in den 50er, 60er, 70er Jahren dagestanden hat. Die Bundesregierung wollte das ändern und das Emsland sozusagen auf das Niveau von Rest Westdeutschland heben sozusagen und hat den sogenannten Emsland-Plan entwickelt. Dazu gab es eine Emsland GmbH und deren Geschäftsführer, Josef Hugenberg hieß der, der hat damals spitze Ohren gekriegt, als es um den Transrapid oder einen möglichen Bau einer Teststrecke ging und hat sich sozusagen gleich gemeldet und gesagt, hier im Emsland kann man sich das gut vorstellen. Und dann hat es gar nicht so lange gedauert. Ich habe von über die Verkehrsausstellung gesprochen. 1979 im selben Jahr sind die Planungen für den Bau schon angefangen und Sie haben es gerade gesagt, Anfang der 80er Jahre ist dann der erste Abschnitt in Betrieb gegangen. Es ging dann vergleichsweise schnell, gemessen an dem, wenn man an heutige Bauprojekte denkt.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Können Sie noch mal sagen, wo genau, also Laatten, ich habe den Ort schon mal gesagt, vielleicht wer den Ort nicht kennt, wo ist das und wo führte die Strecke dann genau lang?
Die Strecke, die gibt es ja immer noch. Wir sprechen im Emsland oft von der sogenannten Versuchsschleife, so kann man sich es im Grunde auch vorstellen. Sie ist knapp 32 Kilometer lang und erstreckt sich innerhalb von zwei Samtgemeinden im nördlichen Emsland. Das eine ist die Samtgemeinde Laatten und das andere ist die Nachbargemeinde in nördlicher Richtung, die Samtgemeinde Dörpen. Also grob gesagt, für alle von außerhalb, liegt sie zwischen Papenburg und Meppen.
Mhm. Genau, und da war es dann so, eine relativ gerade Strecke mit am Ende zwei Schleifen, dass man wieder die zurückführen kann.
Genau, man darf sich das nicht so vorstellen wie ein Oval, wie man es vielleicht früher von der Carrera-Bahn kannte, sondern diese Schleife deswegen, weil die Kurven etwas ausladender gebaut sind. Wenn man im Flugzeug oder im Segelflieger mal oben aufs Emsland guckt, dann kann man das natürlich gut sehen oder mal mit einer Drohne.
Ansonsten aber relativ gerade Passagen auch auf der Strecke, weil an diesem Transrapid war ja auch so besonders die Geschwindigkeiten. Ich glaube, Höchstgeschwindigkeit, korrigieren Sie mich, über 400 km/h.
So ist es. Es gibt einen Rekord von 1993. Die Erinnerung daran ist bei mir gerade ganz frisch. Nicht, weil es 30 Jahre zurückliegt, sondern weil ein Teil dieses Transrapids, der den damals aufgestellt hat, der ist jetzt gerade vor ein paar Tagen ins Eisenbahnmuseum Bochum gebracht worden. Darüber habe ich mal ein Stück geschrieben und bin in diesem Zuge nochmal auf diesen Rekord von 1993 gestoßen. Damals ist der Zug im Emsland 450 km/h gefahren.
450 km/h, Wahnsinn. Es gibt, glaube ich, auch schon jetzt internationale Rekorde von über 500 km/h. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schneller Zug. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Zug, weil es gibt natürlich keine Reibungsverluste durch die Räder, durch Reifen oder ähnliches. Es gab dann, glaube ich, auch, ja, also es gab die Teststrecke im Emsland, aber dann gab es ja auch schon innerdeutsche Visionen, wo diese Transrapidstrecke in Einsatz kommen könnte. Was gab es denn da so für eine
nennenswerte Orte? Genau, es gibt zwei Strecken, die damals intensiv im Gespräch waren. Die Hauptstrecke sollte damals zwischen Hamburg und Berlin gebaut werden. Da sind auch schon viele Planungs- und Forschungsmillionen Mark damals noch hineingeflossen. Das war das eine. Und das andere sollte eine Verbindung sein in München, die praktisch den Hauptbahnhof mit dem Flughafen verbinden sollte.
Vielleicht kennt ihr immer noch die legendäre Rede von Edmund Stoiber, den damaligen Ministerpräsident Bayerns, der versucht hat, in wenigen Worten den Vorteil zu erklären, den man vielleicht bis heute nicht so richtig verstanden hat.
So ist es. Diese legendäre Rede gibt es auf YouTube, aber natürlich auch in unserem Podcast.
Absolut. Da also auf jeden Fall wieder eine Empfehlung reinzuhören. Es ist wirklich unterhaltsam, wie er es versucht zu verkaufen. Sind Sie eigentlich auch selber mal mit dem Transrapid gefahren?
Ja, tatsächlich ein einziges Mal. Und zwar hatte das auch schon mit meiner vorberuflichen oder damals noch freiberuflichen Tätigkeit bei der Zeitung zu tun. Ich habe während meiner Studentenzeit mir praktisch mein Studium finanziert durch freie Mitarbeit bei der Zeitung und bin damals gebeten worden, an einem Termin, an einer Testfahrt teilzunehmen und saß an Bord des Transrapid zusammen mit dem Verkehrsminister von Chile, einem Land in Südamerika. Auch dort ist der Transrapid letztlich nie verwirklicht worden, aber es war damals eine von vielen Fahrten, vielen Politikern aus aller Welt, kann man ja im Prinzip sagen, um Werbung für den Transrapid und die Technologie zu machen. Und damals bin ich mit an Bord gewesen.
Wie ist denn das Gefühl, im Transrapid zu fahren? Vielleicht auch zum Vergleich mit der Deutschen Bahn.
Wir haben vorhin kurz skizziert, dass der Transrapid ohne Reibungsverlust fährt. Wer Zug fährt, kennt das. Dieses Rattern über die Schienen ist ja klar, das bleibt aus. Also im Prinzip geht es eher in Richtung Fliegen. Wobei auch das nicht ganz richtig ist, weil die Flugzeuggeräusche doch deutlich lauter sind als der Transrapid gleitet wirklich, ja, lautlos ist vielleicht nicht ganz, aber es geht mehr in Richtung Fliegen ohne Fluggeräusch.
Ja, Wahnsinn, wahnsinnig interessant. Und auch viele, viele Jahre ist das ja völlig problemlos vonstatten gegangen, diese Teststrecke. Ich habe mal nachgelesen, 500.000 Besucher wurden da durch die Strecke geführt bis zum jenen 22. September 2006. Können Sie mir erzählen, was da passiert ist?
Ja, der 22. September 2006 ist, wie ich vorhin eingangs schon sagte, der Tag des Unglücks, wo im Emsland eben jeder noch weiß, was er gemacht hat, wo er gewesen ist. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn dieses Unglück war die größte Katastrophe im Emsland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man so sagen. Das hilft vielleicht auch noch zur Einordnung. Ja, es war scheinbar ein Tag wie jeder andere, ein Tag mit Testfahrten auch wie jeder andere. Besucher konnten Mitfahrten buchen, so auch an dem Tag. Und ja, es war Business as usual, könnte man behaupten. Und dann hat sich alles eben ganz anders entwickelt.
Genau, wie auch standardmäßig gibt es auch immer wieder so Wartungsfahrzeuge, die auf der Strecke einfach schauen, ob alles in Ordnung ist. Und das ist auch an dem Morgen passiert. Ist nämlich sehr früh morgens, kann man vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, passiert, dass an dem Morgen dieses Wartungsfahrzeug noch über die Strecke gefahren ist.
Genau. Und das Wartungsfahrzeug ist im Grunde auch mit ausschlaggebend für das Schreckliche, was dann passiert ist. Denn es hatte die Wartung soweit abgeschlossen, stand aber noch auf der Strecke, als der Transrapid losgefahren ist.
Da muss man sagen, es waren im Transrapid um die 30 Menschen bei der Fahrt dabei. Ich glaube, Sie haben mir vorher gesagt, wer alles dabei ist. Es waren natürlich Techniker und Ingenieure, aber auch noch andere Personen mit an Bord.
Genau, es waren auch, wie gesagt, Besucher mit an Bord. Man konnte das auch sozusagen mieten oder buchen, wenn man nicht direkt mit dem Transrapid zu tun hat oder da gearbeitet hat. An diesem verhängnisvollen Tag war zum Beispiel auch eine Gruppe dabei eines Unternehmens, die eine Art Betriebsausflug gemacht haben.
Diese Fahrt ging dann los. Der Transrapid-Fahrer hat grünes Licht, sag ich mal, bekommen, dass er die Fahrt starten konnte. Und dann kam es zu diesem Unglück. Was ist danach weiter passiert? Wie ging dann seine Fahrt weiter?
Also wir haben vorhin schon kurz über das Wartungsfahrzeug gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass im Prinzip vergessen worden ist, so darf man das leider sagen, dieses Wartungsfahrzeug rechtzeitig von der Strecke zu manövrieren. Der Transrapid hat, wie Sie es gesagt haben, grünes Licht bekommen, ist losgefahren, in Erwartung natürlich, dass die Strecke frei ist, hat dann gesehen, dass die Strecke nicht frei ist. Es war aber keine Zeit mehr für eine Notbremsung bzw. für eine rechtzeitige Notbremsung. Der Zug ist mit zwischen 160 und 170 km/h auf dieses Wartungsfahrzeug geprallt. Das heißt nicht, wir haben vorhin über die Rekordgeschwindigkeiten gesprochen. Als ich damals mit dem Transrapid gefahren bin, kann ich mich noch erinnern, wie oben an der Anzeige 380, 390 km/h stand. Es verbietet sich natürlich trotzdem darüber zu sprechen, es waren nur 160 oder 170 km/h. Wer schon mal Verkehrssicherheitstraining gemacht hat, der weiß, was auch schon bei 30 km/h passiert, wenn man auf ein stehendes Hindernis fährt. Entsprechend verheerend war das, was dann passiert ist. Der Zug ist auf dieses Wartungsfahrzeug geprallt und hat sich praktisch mit seiner Nase, die ja aus aerodynamischen Gründen entsprechend geformt war, unter das Fahrzeug gegraben und hat den Zug im Prinzip aufgerissen.
Es gibt natürlich auch viele Bilder von dem Unglück, die man auch im Internet oder auch generell findet. Da sieht man auch, es ist alles quasi offen, der Transrapid völlig aufgerissen, das Dach vor allem von der Nase. Er gräbt sich dann unter dieses Wartungsfahrzeug. Dieser verkeilte Klumpen schleift dann noch mehrere hundert Meter über die Strecke. Was ist dann passiert? Ich glaube, Trümmerteile überall, hunderte Meter weit. Es war wirklich ein muss ein Bild des Grauens gewesen sein.
Ja, das ist so. Ich bin selber nicht vor Ort gewesen. Ich kenne aber natürlich die Schilderung der Kollegen von damals. Ich durfte mit Einsatzkräften sprechen, habe mit vielen Menschen gesprochen, die dort vor im Einsatz waren. Und dann gibt es natürlich auch diese Bilder, die man sich überall angucken kann. Es ist genau so, auch diese Begriffe Bilder des Schreckens, Bilder des Grauens sind abgegriffen, aber andere Worte lassen sich dafür einfach nicht finden.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Um 9.55 Uhr kam es genauer gesagt zu diesem Zusammenprall. Ich glaube, es dauerte dann auch gar nicht so lange, bis die ersten Meldungen bei den Rettungskräften eingingen. Wie ist das denn dann?
So ist es. Wir haben bei uns in der Redaktion ein System bis heute, dass auch wir über Unfälle und Brände, wir nennen es Blaulichtmeldungen, informiert werden. Praktisch nicht direkt mit den Einsatzkräften, damit nicht passiert, dass nachher Medienmenschen vor den Rettungskräften vor Ort sind, sondern zeitverzögert. Auch das ist damals passiert. Wir bekamen damals noch eine SMS mit der Örtlichkeit. Die Straße, ich weiß nicht, es stand Hermann-Kemper-Straße drin, benannt nach dem Erfinder Hermann Kemper. Und unser erster Gedanke war, ach, es ist mal wieder eine Feuerwehrübung. Wie sich später herausgestellt hat, war das auch der erste Gedanke bei vielen Einsatzkräften. Ich kann mich noch erinnern, dass im Zuge der Aufarbeitung des Unglücks, dass jemand sagte, Mensch, wie kann man das nur am Freitagmorgen machen? Alle wollen doch ins Wochenende und wieso hat uns keiner vorgewarnt? Und wirklich der Gedanke bei vielen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, die wir im Emsland haben, der Gedanke war, es ist eine Übung und die kommt zur Unzeit.
Aber dann, als die ersten Rettungskräfte vor Ort waren, stellt sich sehr schnell raus, es ist hier keine Übung, es ist die Realität. Es war dann aber auch für die Einsatzkräfte, glaube ich, sehr, sehr schwer, die Bergung der Toten, der Leichen, der Verletzten.
Ja, richtig. Also vor allen Dingen natürlich wegen des Ausmaßes der Katastrophe. Aber man muss sich den Fahrweg des Transrapid, alle, die noch nicht im Emsland gewesen sind, können sich anschauen, weil die Strecke steht ja, wie gesagt, noch. Sie ist aufgeständert. Also es ist im Grunde ein Riesenbeton-Stahl-Bauwerk, das mehrere Meter hoch über dem Boden steht. Das heißt natürlich, da kann ich mit dem Feuerwehrauto oder mit dem Rettungswagen zwar unten ranfahren, dann bin ich aber noch lange nicht da, wo ich hin muss. Das heißt, ich brauche im Grunde Kräne, Leitervorrichtungen, um dran zu kommen, genau.
Ich habe dann in meiner Vorbereitung auch gelesen, es hat bis 19.25 Uhr, also 10 Stunden ungefähr gedauert, bis das letzte Todesopfer geborgen war, die ganzen Arbeiten bis tief in die Nacht. Es hatte natürlich dann auch große Auswirkungen. Was waren denn so die erste Reaktion, als Sie wahrgenommen haben, was das Ausmaß ist und auch in der Region selber, als das Ausmaß dann bekannt wurde?
Also ich glaube, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Die ganze Region hat unter Schock gestanden und hat wirklich dem Ganzen auch hilflos gegenübergestanden, zumal der Transrapid galt nicht nur als technisch machbar, sondern auch als sicher. Es hat davor und danach kein Unglück gegeben. Also es, im Prinzip sind alle diese Vorstellungen, das ist ein absolut sicheres Verkehrsmittel, waren von der einen auf einer anderen Sekunde dahin und das in einem Ausmaß, das sich keiner hätte ausmalen können.
Es war dann nicht nur in der Region ein großes Bestürzen, sondern der Transrapid war ja auch politisch gewollt, staatlich finanziert, hat natürlich auch Politikerinnen und Politiker irgendwie sehr bewegt. Was war denn dann? Ich habe gesehen, Angela Merkel, damalige Bundeskanzlerin, kam zum Unglücksort und so weiter. Ne?
Ja, das ist so. Es hat nicht lange gedauert, dass natürlich dann auch der damalige Ministerpräsident des Landes Niedersachsen kam. Frau Merkel war da, der damalige Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee war, glaube ich, in China, seine Reise unterbrochen.
Ministerpräsident ja. Niedersachsens war Christian Wulff.
Ja.
Der war dann auch da.
So ist es.
Genau. Wie waren denn dann so die Äußerungen von dieser Ebene?
Also auch da war erstmal große Trauer und Bestürzung und Mitgefühl mit den Hinterbliebenen. Das kann man im Grunde sagen. Also viel mehr war da nicht. Es hat dann natürlich, wie das auch bei kleineren Unglücken und Katastrophen natürlich ist, nicht lange gedauert, bis die Ursachenforschung eingesetzt hat.
Genau, 23 Menschen, wir hatten es jetzt schon gesagt, sind damals ums Leben gekommen. Ich habe mitbekommen, dass Sie auch mit ein paar Hinterbliebenen sprechen konnten. Wie haben die sich an diesen Tag erinnert? Wie haben Sie das Geschehene geschildert?
Ja, es war so, dass wir zum 10. Jahrestag des Unglücks, also im Jahr 2016, habe ich die Gelegenheit bekommen, mit zwei Überlebenden zu sprechen. Das war sehr eindrucksvoll. An dieses Gespräch kann ich mich gut erinnern und vor allen Dingen an zwei oder drei Sätze, die, ja, die klingen in erster Linie oder auf den ersten Blick vielleicht auch oberflächlich, aber wahrscheinlich war es genau so. Eine der beiden Frauen, es waren zwei Damen, eine sagte, es war wie in einem Katastrophenfilm und lief wie in Zeitlupe vor einem ab. Und eine der beiden sagte auch, sie habe, den Grund weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber sie habe kurz vor dem Aufprall den Platz gewechselt. Und der Platz, auf den sie vorher gesessen hat, der war, also wenn sie da gesessen hätte, hätten wir nie mehr miteinander sprechen können.
Wäre sie auch gestorben.
Ja.
Natürlich drängt sich dann, sie haben erzählt, sie waren in der Redaktion, sie haben jetzt nicht direkt darüber berichtet, sondern haben dann quasi das Tagesgeschäft, was sonst noch so anlag, irgendwie gewuppt. Aber es drängt sich natürlich dann schnell nach dem ersten Bericht schon die Frage auf, wie konnte es dazu kommen? Also was ist da passiert, dass das passiert konnte?
Es haben sich natürlich sofort dann die Ermittlungsbehörden eingeschaltet und sind in die Ursachenforschung eingestiegen. Parallel dazu hat es Gutachten gegeben, unter anderem von der Technischen Universität Braunschweig. Und doch war, wir haben es vorhin schon angesprochen, relativ schnell klar, dass es wohl kein technisches Versagen, sondern menschliches Versagen gewesen ist. So steht es auch in den später getroffenen Urteilen, vor allen Dingen gegen die beiden Fahrdienstleiter, die einige Jahre nach dem Unglück gefallen sind. Es ist eben, wie wir vorhin schon sagten, vergessen worden, dieses Wartungsfahrzeug rechtzeitig von der Strecke zu manövrieren, damit der Transrapid ungehindert seine Runden drehen kann, so wie er es viele Jahre, Jahrzehnte davor gemacht hat, ohne dass jemals was passiert wäre.
Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat dann auch sehr schnell die Ermittlung aufgenommen. Sie sagten es gegen die Fahrdienstleiter, aber auch gegen zwei Geschäftsführer der Betreiberfirma. Es wurde damals wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das sind ja auch dann mal zwei Begriffe, die einen wahrscheinlich ja sehr mitnehmen, wenn man in dieser Position war.
Das ist unbestritten. Ich glaube, wer davon nicht betroffen ist, kann sich da nicht ansatzweise reindenken. Aber die beiden Fahrdienstleiter, ja, platt würde man sagen, sind durch dieses Ereignis gestraft genug. Jede Art von Verurteilung oder Vorverurteilung verbietet sich da meiner Meinung ganz klar. Auch deshalb, glaube ich, haben sie in Anführungsstrichen nur Bewährungsstrafen bekommen am Ende, die beide jeweils unter 2 Jahren gelegen haben, wenn ich das richtig weiß.
Ja, genau. Es gab dann, wie gesagt, eigentlich 2 Urteile. Einmal gegen die Geschäftsführer, die wurden jeweils zu Geldstrafen verurteilt, 24.000 und 20.000 Euro. Und das Urteil gegen die beiden Betriebsleiter hat aber dann noch deutlich länger gedauert.
Ja, die Urteile gegen die beiden Betriebsleiter sind erst 2011, also 5 Jahre nach dem Unglück, gefallen, der ein wesentlicher Grund dafür war. Und auch das ist in meinen Augen menschlich nachvollziehbar. Zumindest einer der beiden war lange nicht verhandlungsfähig, um es mal vorsichtig zu sagen.
Nach diesem Unglück, dann wurde es juristisch so aufgearbeitet, was vielleicht viele vergessen auch, der Transrapid fuhr dann aber erstmal noch weiter.
So ist es. Er fuhr noch ziemlich genau 5 Jahre weiter, allerdings seit diesem Tag nie wieder mit Besuchern. Die Besucherfahrten waren damit Geschichte. Der Transrapid ist, auch weil er vom Bund finanziell weiter gefördert wurde, da wir haben vorhin kurz über die Strecke Hamburg-Berlin gesprochen, vor allen Dingen auch innerhalb von München. Vor allen Dingen das zweite Projekt galt damals noch nicht als beendet oder eingestellt. Deswegen hat der Transrapid im Emsland weiter seine Runden gedreht bis Ende 2011. Also mit Ablauf des Jahres ist dann die Förderung ausgelaufen und seitdem ist auf der Teststrecke selber kein Betrieb mehr.
Aber war dann quasi die Beendigung dieser Streckenführung im Emsland das Unglück oder gab es eigentlich noch andere Gründe, warum es nicht gemacht wurde?
Also mir greift das zu kurz, wenn man sagt, man findet das im Internet häufig so nach dem Motto, mit dem Unglück war auch klar, dass der Transrapid nie gebaut wurde. Das greift mir wirklich deutlich zu kurz. Es war vorher, die technische Machbarkeit ist gegeben. Immer wieder aus verschiedenen Gründen, auch aus politischen Gründen, ist die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt worden. Und es fehlte dem Transrapid vielleicht auch die entscheidende Lobby. Und für mich ist es eine Mischung aus allem. Also das Unglück ist für mich vielleicht ein Teil dessen, aber nicht hauptausschlaggebend, ganz klar.
Dieser Transrapid-Plan, Sie sagten es, der ist dann vor allem in München noch weitergedacht worden. Edmund Stoiber, wir hatten ihn auch schon angesprochen, aber irgendwann ist das ja auch nicht mehr umgesetzt worden. Was ist denn eigentlich heute mit der Teststrecke? Was ist da heute?
Die Teststrecke sollte eigentlich schon zurückgebaut werden. Da hat es damals einen Rechtsstreit gegeben zwischen der heutigen Betreibergesellschaft, das ist eine, die sitzt in der Nähe von München. Kurioserweise kann man vielleicht sagen, hat die Strecke erst wenige Wochen vor dem Unglück übernommen. Nun ging es um den Rückbau, auch um die Rückbaukosten. Da hat sie dann gegen den Bund geklagt, da ging es irgendwie auch um mehrere Millionen Euro. Der lange Rede, kurzer Sinn, der Rückbau wurde letztlich ausgesetzt. Es sind Metallelemente, sind schon aus der Strecke entnommen worden. Das heißt, selbst wenn man den Transrapid so ohne weiteres, könnte man da heute, glaube ich, nicht wieder fahren lassen. Die Strecke steht noch, viele sind froh darüber, weil es tut sich seit einigen Jahren rund um die Strecke wieder was. Also nicht teilweise im Verborgenen, also in der früheren Fahrzeughalle zum Beispiel laufen von einer Tochtergesellschaft der jetzigen Betreiber hochinteressante Projekte zum induktiven Laden. Die durfte ich mir letztes Jahr mal anschauen. Darüber zu berichten wäre wahrscheinlich nochmal wieder eine extra Folge wert. Aber es ist wirklich hochspannend, was da passiert im Hinblick auf E-Mobilität. Ich sag mal kabelloses Laden, nur als ein Stichwort. Das ist das eine. Dann gibt es Überlegungen für ein anderes Hochgeschwindigkeitstransportsystem, das heißt Hyperloop, also Elon Musk forscht darunter unter anderem, aber auch die Hochschule Emden-Leer, die hat jetzt so eine kleine Teströhre bei sich in Emden aufgebaut, die liebäugelt aber schon seit einigen Jahren, darüber haben wir auch berichtet, mit der Versuchsanlage im Emsland und würde dort praktisch eine Vakuumröhre auf die bestehende, ganz vereinfacht gesagt natürlich, der Professor würde wahrscheinlich sagen, was erzählt er da für einen Quatsch, aber ganz vereinfacht gesagt eine Vakuumröhre um die stehende Teststrecke bauen, um da diesen Hyperloop durchzuschicken. Zunächst mal für den Transport von A nach B und da reden wir von, ja zumindest in der Theorie von Geschwindigkeiten, glaube ich, gehen an die 1000 km/h. Wenn man sich vorstellt, dass in diesem System eines Tages auch Menschen sitzen sollen, klingt das wirklich wie Science Fiction, soll aber möglich sein, nur wir werden es womöglich nicht erleben.
Und das Besucherzentrum ist, glaube ich, ja auch wieder in Betrieb genommen worden, zumindest teilweise.
Ja, das Besucherzentrum, das ist hochspannend, ist nicht nur wieder in Betrieb genommen worden, sondern stößt auf unheimlich große Resonanz. Das Verdienst dafür gebührt einem Förderverein, den es seit November 2021 gibt. Da hat sich eine Gruppe Ehrenamtlicher zusammengefunden. Maßgeblicher Initiator ist der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Laaten, Norbert Holtermann, der im Grunde mit dem, wie viele andere im Emsland auch, mit dem Transrapid aufgewachsen ist und der sich zunehmend daran gestört hat, dass der Transrapid, es stehen ja noch mehrere Züge in Laaten, ja so ein Lost-Place-Image bekommen hat. Er und seine Mitstreiter sind dabei, Laaten davon zu befreien sozusagen und denen ist es innerhalb relativ kurzer Zeit gelungen, das zu tun und dazu hat maßgeblich die Wiedereröffnung des Besucherzentrums im Sommer vor 2 Jahren beigetragen. Es gibt eine Vielzahl von Exponaten, die man sich dort angucken kann. Vor dem Besucherzentrum steht der zweite Teil des Transrapid 07. Ich hatte vorhin kurz gesagt, der eine steht jetzt in Bochum, der andere steht in Laaten und soll auch da bleiben und auch wieder zugänglich gemacht werden für Besucher. Das Ganze wird ehrenamtlich betrieben und ist eine ganz tolle Sache.
Wir hatten auch drüber gesprochen, in Deutschland gab es ja vor allem 2 Strecken, die immer wieder genannt wurden. Das war einmal dieser Flughafen-Stadtverbindung München und dann noch die Strecke Hamburg-Berlin. Ich glaube, damit wurde geworben, in einer Stunde von Berlin nach Hamburg. Ist denn inzwischen die ganze Vision Transrapid tot oder gibt es irgendwo auf der Welt noch Vorbilder?
Es gibt eine einzige kommerziell betriebene Strecke, die gibt es seit 2002 und zwar befindet die sich in Shanghai, also in China und ist dort auch eine Stadtverbindung und eine Verbindung zwischen Stadt und Flughafen. Sie ist bis heute die einzige geblieben, obwohl es weitere Entwicklungsprojekte gibt in China und auch ansonsten weiter an Schnellzügen oder Hochgeschwindigkeitsprojekten geforscht wird, da muss man gar nicht an den Hyperloop denken. Es gibt auch andere, die noch sozusagen da ein bisschen drunter sind. Aber wenn wir beim Transrapid bleiben, dann ist Shanghai die einzige Strecke, die dauerhaft seit über 20 Jahren in Betrieb ist.
Genau, ich habe dann noch gesehen, in diesem Jahr gibt es in China oder seit 2021 gibt es, glaube ich, in China auch nochmal eine weitere Teststrecke zumindest, wo auch ähnlich zum Transrapid, das Fahrzeug bis zu 620 km/h fahren könne. Sie hatten ja gesagt, Ihre einzige Fahrt war mit einer Delegation aus Chile. Es gab dann ja durchaus auch internationales Interesse, aber wieso hat das dann nie geklappt?
Ja, es gibt ein Zitat, das es, glaube ich, ganz gut beschreibt. Ich weiß im Moment nicht mehr, wem man es zuschreiben darf, aber ich kann mich erinnern an ein Gespräch in Brasilien, wo dann am Ende von dem man sozusagen die Transrapid-Technologie verkaufen wollte, die Rückfrage kam, wieso habt ihr das in Deutschland denn nicht umgesetzt und wollt uns das verkaufen? Ne? Das wäre ja fast wie so, als würdet ihr uns Bier anbieten, das ihr selber nicht trinkt.
Schöner Vergleich. Hat ja irgendwo auch einen wahren Kern, muss man sagen. Herr Schade, vielen Dank, dass Sie uns die Geschichte des Transrapids und des Unglücks heute mitgebracht haben. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Und wie gesagt, nochmal auch an dieser Stelle, ich lege euch wirklich sehr ans Herzen, euch diesen Podcast anzuhören. Transrapid vom Wunderwerk zur Tragödie, jetzt auf allen Plattformen der NWZ, NWZ Online, NWZ App, NWZ E-Paper oder direkt über den Link in den Shownotes. Hört gerne rein, da kriegt ihr noch sehr, sehr viel mehr Informationen von Zeitzeugen, Verantwortlichen und ein noch größeres Bild zu dem, was wir jetzt hier in dieser Folge besprochen haben. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr wollt, hören wir uns in 14 Tagen mit einer neuen Folge Tatort Nordwesten wieder. Und wenn euch die Folge gefällt, dann schreibt uns auch gerne einen netten Kommentar unter diese Folge bei Spotify oder gebt uns gerne 5 Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.